Ein kleines Wohnzimmer steht mitten auf dem Stadtteilfest am Wiesenhügel und in dem Wohnzimmer oder vor dem Wohnzimmer stehen Frau Katrin Euroge und Frau Saskia Kurzweg vom Raum für Gedanken. Was ist denn dieser Raum für Gedanken?
Der Raum für Gedanken ist ein mobiles Wohnzimmer, mit dem wir seit nunmehr einem Jahr durch verschiedene Ortschaften im Land Brandenburg und Thüringen und inzwischen auch Sachsen und Sachsen-Anhalt ziehen, um Gedanken über Flucht und Asyl von den einheimischen Menschen und aber auch von den asylsuchenden Menschen, soweit es möglich ist, aufzunehmen in Wort und Bild. Die Gedanken werden anonym aufgeschrieben auf einer alten Schreibmaschine, die im Wohnzimmer steht, oder auch uns im Gespräch mitgeteilt und wir nehmen diese Dinge auf.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Hier steht dieses Wohnzimmer, aber wie kommen Sie auf die Menschen zu oder kommen die Menschen auf Sie zu? Wie läuft das genau ab?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir gehen natürlich auch auf die Menschen zu, die möglicherweise stehen bleiben oder zögerlich dran vorbeigehen, um ihnen das Projekt zu erklären. Manche haben es aber auch vorher schon in der Zeitung gelesen und wissen, um was es geht. Andere haben da ein bisschen Berührungsängste und lassen sich das Projekt zwar erklären, aber haben jetzt nicht unbedingt Zeit oder Energie oder auch Lust, sich zu uns zu setzen in unser Wohnzimmer. Wir bieten ihnen im Gegenzug dafür Kaffee und Kekse an. Das soll auch so ein bisschen die Sache ein bisschen beruhigen, so dass die Leute einfach auch ein bisschen in einem geschützten Raum sind und ein bisschen nachdenken können. Ist ja auch manchmal nicht so einfach, sofort ad hoc zu diesem doch recht schwierigen Thema Gedanken zu sammeln.
Ist nicht immer leicht für Menschen, ganz spontan über das Thema Flucht und Asyl zu sprechen, wahrscheinlich weil sie auch selber beschäftigt und weil es gerade hier in Erfurt auch Thema ist. Wenn dann Menschen aber zu ihrem Raum kommen, sich vielleicht auch dort auf den gemütlichen Sessel setzen, was sind denn dann mögliche Reaktionen, die von Menschen kommen? Was bekommen sie da mit?
Ja, Reaktionen sind einmal, dass Überforderung über das Thema da ist. Wenn man sich aber dann hinsetzt und doch den Kaffee annimmt und erstmal durchatmet, dann fließen so viele Gedanken, dass die Menschen teilweise auch erstaunt sind. So plötzlich, gestern hat eine junge Frau über eine Stunde lang mehrere Seiten per Hand zusammengetragen. Also es geht natürlich auch per Hand, Schreibmaschine per Hand oder auch im Gespräch. Der Mitteilungsbedarf war recht groß. Gestern waren wir am Anger-Dreieck, was ja auch wirklich sehr, sehr belebt war. Und wir haben bis in die späten Abendstunden Gedanken zusammengetragen. Das war eine Ausnahme. Normalerweise dauert das nicht so lange. Aber dort waren einfach so viele Menschen anzutreffen, dass immer jemand im Raum war. Oder auch Gespräche. Gestern waren das zu dritt. Drei wirklich fremde Menschen sich nach und nach dazu gesellten und sich dann einbrachten und das Thema immer unterschiedlich auch beleuchtet wurde. Das war sehr interessant.
Und erinnern Sie sich noch, wie die Diskussion verlaufen ist? Also was war so der Anlass für die Menschen, auch ins Gespräch zu kommen? Haben Sie zum Beispiel auch über die aktuelle Situation hier in Erfurt gesprochen, dass gerade an der Messe ja über 600 Flüchtlinge notuntergebracht werden? War das Thema?
Ja, unbedingt war das Thema, weil einige, die an unserem Raum vorbeigekommen sind, direkt von dort, von der Hilfe vor Ort gekommen sind. Und das war insofern eben manchmal etwas schwierig, weil die sehr aufgeregt waren. Und nachdem man sie aber irgendwie doch fast überreden konnte, sich reinzusetzen und einen Kaffee zu trinken, mal ein bisschen runterzufahren, sprudelten dann eben so, sagen wir mal, auch diese ganz frischen Eindrücke von der konkreten, absolut irren Situationen dort. Die spiegelten sich dann wieder und wurden aufgeschrieben und dann auch nochmal in Worte gefasst, die dann mitgeschrieben worden sind. Und das war natürlich auch wahnsinnig interessant. Also die Hilfsbereitschaft, aber auch diese Betroffenheit mitzubekommen, das hat uns auch ordentlich beeindruckt, das muss man schon so sagen. Und der eine junge Mann, der erzählte, dass die irgendwie heute geschlossen, oder war es gestern noch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, mit dem gesamten Fußballverein dort hoch zur Messe gegangen sind, um dort vor Ort den Leuten zu helfen.
Das heißt, die Reaktionen, die kommen, sind widersprüchlich. Es gibt Menschen, die trauen sich gar nicht erst rein oder wollen auch nicht über das Thema reden. Und dann gibt es auch die Menschen, die sich empathisch zeigen und auch ein offenes Ohr und ein offenes Herz auch für die Menschen haben, die hier in Deutschland Schutz suchen.
Es gibt aber auch welche, die sind sehr, sehr ablehnend dem gegenüber. Man stellt aber auch fest, oft sind die gar nicht so richtig gut informiert. Also die haben oft gar keine wirklichen richtige Ahnung, was da eigentlich wirklich geschieht. Und trotzdem muss man sagen, dass man auch diese Sorgen und Nöte, die muss man irgendwie auch hören. Ja, und möglicherweise entspinnt sich dann im Gespräch plötzlich irgendwie bei dem anderen der Gedanke, naja, vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm, also für den Moment oder so. Diese Nachdenklichkeit, sagen wir mal, der eigenen Not oder so, die ja dann da ist. Wir treffen auch viele Menschen, denen geht es eigentlich auch so gar nicht gut, die sich da aber irgendwie auch mit dieser Situation irgendwie noch zusätzlich bedroht fühlen. Wir unterhalten uns ja auch mit diesen Leuten. Manchmal merken sie im Gespräch, aha, hier geht's um was anderes oder so. Und das ist dann auch, die gehen dann weg und denken anders darüber nach. Und das ist auch ein Anspruch, den wir haben oder gemerkt haben, dass das mit eine große Rolle spielen kann. Also selbst wenn dieser Raum so klein ist.
Ich wollte noch mal dazu fügen, dass viele Menschen sind teilweise auch unsicher, nicht zu wissen, ob sie jetzt große Angst vor der großen Anzahl haben müssen, wie sie damit umgehen, suchen Informationen, also diese Unsicherheit und dann im Gespräch das loswerden zu können oder in einen Austausch zu treten, auch schon teilweise eine kleine Hilfe ist, so ein Beginn, sich damit nochmal anders auseinanderzusetzen. Ja, die Unsicherheit vor dem, was kommt, die ist sehr groß, verständlicherweise auch.
Nun waren Sie ja die letzten 2, mit heute 3 Tage in Erfurt unterwegs und davor auch schon in anderen Städten beziehungsweise auch im ländlichen Raum unterwegs. Konnten Sie jetzt in den 3 Tagen einen Unterschied feststellen, also wenn Sie Station machen in einer Großstadt wie Erfurt verglichen mit dem ländlichen Raum?
Einerseits ist es natürlich immer das, was gerade an der Tagesordnung ist, was gerade Thema ist, das widerspiegelt sich ja auch in den Gedanken. Und hier geht es halt wirklich um die Ankunft dieser inzwischen 1200 Menschen in der Messehalle. Das ist einfach hier das große Thema im ländlichen Raum, wo vielleicht 4, 5, 6 Familien untergebracht sind. Da geht es um andere Dinge. Da geht es dann eher um die konkrete Nachbarschaft.
Ja, man merkt einen Unterschied, wenn man im ländlichen Raum ist oder eben auch Städten zum Beispiel wie Ilmenau, die eine Universitätsstadt ist. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine große, aber sie haben auf jeden Fall mit vielen ausländischen Studierenden zu tun und die Menschen sind dort dem Thema gegenüber wesentlich offener und also die jedenfalls, die uns begegnet sind. Man merkt es schon, im ländlichen Raum ist die Berührungsangst doch größer. Ja, wenn die irgendwie in kleineren Städten leergezogene Blöcke mit Flüchtlingen oder die sich da füllen, dann gucken die Menschen ganz anders aus dem Fenster als in Städten, wo das vielleicht öfter vorkommt, also dass fremde Menschen nicht nur zu Besuch kommen, sondern eben auch dort wohnen und bleiben.
Fällt dazu jetzt ein Satz ein, den mir eine Dame von einer Wohnungsgenossenschaft in einem kleinen Ort letztens sagte, das fand ich so auf den Punkt gebracht. Sie meinte, die Menschen sind nicht grundauf ablehnend, aber es ist eine kleine, ordentliche Kleinstadt und die Menschen möchten in ihrer Ruhe und Ordnung nicht gestört werden. Das fand ich halt wirklich sehr prägnant als Aussage und war auch wirklich eine Widerspiegelung für den Ort. Woher kommen denn diese Aussagen der Menschen? Viele sind ja auch wirklich, sind schimpfend weitergelaufen.
Aber gerade wenn die Menschen auch ablehnende Meinungen haben, Schimpfwörter raussprudelnd irgendwie am Raum vorbeiziehen, was macht das eigentlich mit Ihnen beiden, die ja am Tag viele Stunden auch vor dem Raum stehen, viele Gespräche führen, teilweise bestimmt auch bewegende Geschichten hören? Wie gehen Sie selber damit um?
Ich bin natürlich persönlich betroffen. Allerdings muss ich auch sagen, dafür sind wir ja auch irgendwie da. Es gehört ja dazu, das wissen wir alle, dass es Menschen gibt, die sich dagegen aussprechen auf eine manchmal verbal sehr grobe Art und Weise. Und es tut natürlich weh. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein bisschen unsere Pflicht, auch das aufzuschreiben oder mitzuteilen, dass es hier nicht nur Friede, Freude und weiß ich, Hilfsbereitschaft gibt. Es ist auch manchmal doch von Ort zu Ort auch wieder unterschiedlich. Also bei den ganz harten Auseinandersetzungen war ich persönlich jetzt nicht dabei, wie zum Beispiel in Arnstadt. Aber ja, das ist einfach auch eine Tatsache, die dazugehört. Durchaus aber eben auch bei uns Menschen, die hier in den Raum kommen und den betreten und sehr, sehr aufgeregt sind und auch manchmal einfach wirklich in Tränen ausbrechen, ob der Hartherzigkeit vieler Menschen, das kriegen die ja auch mit. Und das macht uns natürlich auch oft sehr, sehr betroffen. Also diese wahnsinnige Empathie, die manche haben und dann auf der anderen Seite eben wirklich auch Menschen, die so hart sind, also und so zum Teil auch auf extremste Weise das also so mitteilen. Auf der anderen Seite finde ich, man hat auch seine eigenen Gedanken, wo kommt denn das her? Also diese Härte und diese Bösartigkeit zum Teil oder diese wirkliche Seelenkälte, das setzt bei uns ja auch Gedanken frei. Was macht man denn mit den Menschen? Wo kommt das her? Wie gehen die da jetzt auch nach Hause damit? Und was machen die weiterhin? Denn gedeckelt, also werden kann das nicht. Also, denn uns wurde auch mitgeteilt, also, oder erzählt von Montagsdemonstrationen, die sehr, sehr bedrohlich waren. Also in den Wohngebieten, die durch die Wohngebiete gehen und die Kinder können nicht einschlafen, die kriegen Angst. Die Menschen sind da sehr betroffen, viele, und sagen, um Gottes Willen, eigentlich möchten wir denen ja auch keinen Raum geben, um genau diese Parolen oder was auch immer die da rausschreien, mit anhören zu müssen. Also in vielen Ortschaften haben wir gemerkt, die sind gar nicht irgendwie rechts oder irgendwie sowas. Und denen gehen die Rechten auch zum Teil wirklich, also in ihre Räume, die möchten die nicht haben. Aber das ärgert sie auch, dass diese Leute sich dieses Thema so aneignen, um ihre braunen Gedanken und dieses ganze Zeug irgendwie, also es wird so instrumentalisiert, das wird an sich gerissen, sowieso schon, aber jetzt eben noch brutaler, würde ich das sogar so ganz klar formulieren.
Gerade wenn Rechte versuchen, Menschen der Mitte, wie es ja immer so schön heißt, irgendwie an sich zu reißen oder für bestimmte Hetze zu gewinnen, frage ich mich, war das auch einer der Gründe, die Sie dazu bewogen hat, überhaupt dieses Kunstprojekt Raum für Gedanken ins Leben zu rufen? Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen, des Raums für Gedanken?
Die Idee kam eigentlich zu mir, muss ich sagen. Das hat sich eigentlich entwickelt. Das ist jetzt gar nicht ein konkretes Konzept, was ich mir überlegt habe, sondern es hat sich entwickelt aus einer vorherigen Arbeit. Also ich bin eigentlich Fotokünstlerin und habe in einem Hochhaus in der Potsdamer Innenstadt mit 180 Einraumwohnungen vor Jahren die Menschen porträtiert, die Wohnräume und die Menschen unabhängig von den Wohnräumen porträtiert, weil das Haus abrissbedroht war und ich dem Haus im Prinzip ein Gesicht geben wollte und die Geschichten nach außen tragen wollte. Zwei Jahre später, nach meiner Elternzeit, habe ich dann im Januar 2014 in der Zeitung gelesen, dass in dieses Haus die ersten Flüchtlinge einziehen werden, dass 25 Wohnungen in diesem Haus zur Verfügung gestellt werden. Ein Modellprojekt der Stadt Potsdam für dezentrale Wohnräume, das fing halt gerade an. Und dann war für mich klar, dass ich diese Menschen auch fotografisch begleiten möchte, weil die neuen Nachbarn jetzt dazukommen und die gehören in die Serie. Ich wusste nur nicht, wie ich das Thema angehe. Auf wirklich traumatisierte Menschen zustimmen mit einer Kamera, das war natürlich für mich überhaupt kein Thema. Ich habe überlegt, was ich mache, wie ich überhaupt so ein Konzept entwickle. Und dann hatten wir im Sommer ein Kulturfestival, das findet jährlich statt in der Schiffbaugasse in Potsdam, also Kulturstandort, wo diese mobilen Raumkörper stehen. Das ist das Konzept dieses Festes, dass diese mobilen Raumkörper in unterschiedlichen Größen und Formen mit Folie ummantelt einladen, dass Kultur- und Kreativschaffende der Stadt sich dort für 24 Stunden präsentieren. Und das war für mich der Anlass, diesen Raum in ein Wohnzimmer zu verwandeln und die Menschen in meiner Stadt zu fragen, wie man mit diesem Thema umgeht. Aus wirklich einer eigenen Unsicherheit heraus im Prinzip das in die Öffentlichkeit getragen, um da versuchen, Meinungen einzusammeln. Und so hat sich das ergeben, dass an diesem Tag dann, das ging ja durch die ganze Nacht, die Menschen unermüdlich an dieser Schreibmaschine tippten und so viele positive Gedanken entstanden sind, dass nach dem Event, nach dieser Veranstaltung für mich klar war, dass dieser Raum auch andere Sozialräume, auch andere geografische Räume bereisen muss, um wirklich ein authentisches Spiegelbild zusammenzustellen außerhalb eines Kulturfestivals. Und dann entwickelte sich das halt dadurch automatisch immer weiter und es war jetzt nicht geplant oder absehbar, dass es jetzt auch noch durch unterschiedliche Bundesländer reist.
Nun reist also das mobile Wohnzimmer, das Raum für Gedanken heißt, durch verschiedene Bundesländer der Bundesrepublik. Im Moment ist der Raumkörper in Thüringen angekommen. Menschen schreiben dort ihre Gedanken auf eine alte Schreibmaschine oder auch auf ein Stück Papier, wenn es ja zum Beispiel gerade mal keinen Strom gibt. Was passiert denn mit den aufgeschriebenen, geäußerten Gedanken? Wie wird denn damit weiter verfahren?
Die werden gesammelt, werden lektoriert und denen wird es eine Publikation geben. Im Land Brandenburg waren das 4 Bücher für 4 verschiedenen Landkreisen und für Thüringen wird es eine große Zeitung geben, wie so ein Journal, also so etwas dickeres, stärkeres Material, nicht so flatterig wie eine Zeitung, aber dort werden die Gedanken abgedruckt mit den Porträtfotos der Menschen und auch der Umgebung, in der die Menschen ja leben, und das wird irgendwie Ende des Jahres soweit sein.
Die Gedanken der Menschen werden aufgeschrieben, lektoriert, erscheinen in einer Zeitung zusammen mit Porträtfotos der Menschen, die ihren Gedanken Raum gemacht haben, gegeben haben. Inwiefern bekommen denn die Menschen die Möglichkeit, die Gedanken auch nochmal nachzulesen? Wie kommen sie denn an dieses Zeitungspapier ran und können sich vielleicht auch an so einen Tag wie heute erinnern, als sie auf dem Stadtteilfest am Wiesenhügel waren und denken, ja, der Raum für Gedanken, da war ich doch auch drin. Was ist eigentlich damit passiert?
Also wir haben unsere Karten natürlich ausgegeben. Da ist auch auf der Webseite eine Newsletter-Funktion. Wenn man sich da registriert, dann bekommt man die Information, wenn es aktuelle Nachrichten gibt. Also sei es, dass die Publikation erscheint, sei es, dass eine Ausstellung in den Ort kommt über diese zusammengetragenen Materialien, dass man sich darüber informiert hält.
Alle die an dem Projekt oder an der Entstehung oder überhaupt Durchführung dieses Projektes maßgeblich, ja, die Unterstützer, die Geldgeber und aber auch die Landräte, Kreise bekommen natürlich alle ausreichend Exemplare, um diese auch zu verteilen. Die werden öffentlich vermutlich ausgelegt. So genau weiß ich das jetzt nicht, aber das kommt schon unter die Menschen mit Sicherheit. Die Fotos werden auch per Post oder per E-Mail den Menschen, die sich fotografiert haben lassen, zugesandt. Die bekommen alle ein Bild von sich. Ja, und wir hoffen, dass das dann auch alles ja bei denen ankommt, die auch sich beteiligt haben und sich darüber freuen und weiter sich Gedanken machen.
Nun gibt es dieses mobile Wohnzimmer Raum für Gedanken ja schon seit 2014, seit Sommer 2014. Sie haben viele Städte und auch Kreise, Landkreise bereist. Was macht Ihnen denn Spaß an der Arbeit? Was ermuntert Sie jedes Mal wieder, das kleine Wohnzimmer aufzubauen, den Balkon aufzuräumen, das Tischchen hinzustellen, Kaffee und Kuchen anzubieten und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen?
Ja, inzwischen ist es natürlich eine große Verantwortung geworden. Es ist halt die Aufgabe auch eines Künstlers, im Prinzip durch diese künstlerische Art und Weise, mit der wir die Menschen ins Thema holen. Ja, ich muss sagen, inzwischen es ist emotional. Es ist sehr anstrengend geworden. Es ist natürlich, es macht ja auch was mit uns, jeden Tag wirklich von morgens bis abends mit diesem Thema konfrontiert zu sein, mit unterschiedlichsten Meinungen jeden Tag umgehen zu müssen. Und
dazu kann ich noch sagen, dass ich das persönlich sehr, sehr schön finde, und das macht mich dann auch immer wieder irgendwie, motiviert mich dann das nächste Mal wieder mitzukommen und einfach mitzumachen, wenn viele vorbeigehen und sagen, dass sie sich doch sehr darüber freuen, dass es so etwas gibt. Man bedankt sich, es gibt auch welche, die wirklich, also die kochen uns dann Kaffee und oder bringen irgendwas vorbei und sagen, dass sie das wichtig finden und dass sie das ganz toll finden, die Möglichkeit auch mal zu bekommen, so in der Stille, im Ruhigen irgendwie und trotzdem öffentlich etwas sagen zu können. Also, weil wir auch festgestellt haben, dass darunter viele, viele oder etliche sind, die zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen gar noch nie gefragt worden sind oder sowas, ja. Und wir sind ja auch ein bisschen dafür verantwortlich, nicht nur die Gedanken aufzuschreiben, sondern auch Ideen einzusammeln, die Menschen natürlich haben, um bestimmte Dinge nach vorne zu bringen, ja. Die dann sagen, also warum organisieren wir denn nicht einfach mal so ein Fest im Wohnort, ja, mit der Verantwortlichen, mit den Wohngesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften und anderen, ja. Die haben ja durchaus Interesse auch an den Zugezogenen, die hierher kommen, und die wollen ja auch wissen, warum sind die denn hier? Natürlich gibt's Sprachbarrieren, aber dann sagen die auch, na, dann warten wir eben ein halbes Jahr. Und dann laden wir uns mal ein, weil die Kinder gehen ja hier auch zur Schule, in den Kindergarten oder sonst wohin. Die einen sind schüchtern, die anderen sind auch schüchtern. Und dann gibt's eben aber auch Ideen, wo können wir uns treffen in der Mitte.
Ja. Mhm. Dazu würde ich ganz gern auch noch dazufügen, dass auch teilweise wir mit dem Raum beziehungsweise mit den bereits gesammelten Gedanken auch Impulsgeber sind für Menschen, die uns besuchen, weil wir unsere Erfahrungen ja auch weitergeben. Wir werden ja auch gefragt, was sagen denn die Menschen, und wir berichten aus unseren eigenen Erfahrungen, und dadurch kann das auch noch Ideen in andere Orte bringen, dass Menschen sagen, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber auch weiter überlegen, wie kann man das für ihren eigenen Ort umsetzen, unterschiedliche Dinge. Also wir hatten einmal ganz spontan ein kleines Willkommensfest organisiert. Das hat sich wirklich ergeben, weil unterschiedlichste Menschen an einem Tag unterschiedliche Ideen reinbrachten, aber so aneinander vorbeiliefen und dann wir gesammelt in dieses Wohnheim gegangen sind. Und daraus haben sich dann auch kleine Netzwerke entwickelt, dass die Dame, die heute noch spenden geht und ihre ganze Nachbarschaft mobilisiert. Also das ist halt für uns dann immer toll, auch so eine Rückmeldung, dass es halt wirklich gut ist, dass wir da waren.
Manchmal gibt's aber eben auch so Orte oder Tage, da möchten wir dann am liebsten gleich wieder einpacken, weil es auch ja an bestimmten Orten, die wir besucht haben, Menschen gab, die andere daran hinderten, in diesen Raum zu gehen und sich zu äußern, denn ja, Handyfotos gemacht wurden oder irgendwie auch die anderen Mitreisenden tatsächlich verbal schon auch versucht haben einzuschüchtern oder irgendwie ja zu vertreiben, würde ich mal so auch sagen. Und manchmal ist es auch nicht ganz einfach auszuhalten, wenn auch gerade kleine Menschen, die Kinder zu uns kommen und die auch schon wie ihre Eltern sehr, sehr hässliche und böse Dinge sagen. Und da kriegen wir auch manchmal so einen Schreck und denken, mein Gott, was ist das für eine Bredouille, in der auch die Kinder stecken, die auf der einen Seite ihren Eltern gefallen wollen und auf der anderen Seite sich irgendwie ja doch ins Ausschießen. Also uns begegnen da wirklich Extreme zum Teil. Also das muss man so sagen. Und trotzdem, ja, es ist eben auch gerade wie heute hier auf dem Wiesenfest, ist manchmal ein bisschen noch eine andere Situation. Auch wieder schön, wenn die Menschen einfach stehen bleiben, sich das angucken und sich darüber freuen, weitergehen. Vielleicht heute jetzt gerade nicht so günstig, sich zu konzentrieren, weil so viel los ist ringsherum und die Leute auch gerne was essen und trinken und sich jetzt nicht unbedingt einen Zettel und einen Stift nehmen und so schwere Gedanken aufschreiben oder auch leichte, je nachdem.
Stichwort Begegnung. Die Idee des Raums für Gedanken ist ja, dass Menschen ihre Gedanken zum Thema Flucht und Asyl loswerden können. Viele Menschen äußern sich, die Einheimischen, Anführungszeichen, aber gab es auch schon Begegnungen an ihrem Raum zwischen Menschen, die halt ja womöglich schon lange da wohnen, und auch Asylsuchenden, sodass auch ein Austausch direkt vor Ort stattfinden konnte und vielleicht auch Vorurteile direkt abgebaut werden konnten? Gab es sowas schon mal?
Die gestern, die haben sich gekannt. Also das war zwar eine Begegnung auf dem Anger zwischen einer Mazedonierin und einer jungen Frau, die da saß, aber die kannten sich schon vorher aus irgendeiner Arbeit. Ergeben hat sich an einem anderen Ort natürlich erst, also durch unseren Besuch dort in einem Flüchtlingswohnheim, das schon sehr, sehr lange dort ist. Und das haben wir der Presse mitgeteilt und die mussten dann leider zugeben, dass die dieses Heim schon komplett vergessen hatten und auch jahrelang dort nicht mehr waren und sich überhaupt nicht drum gekümmert haben, wie es den Menschen dort geht. Das fanden wir schon ein bisschen bedenklich. Also die Menschen ringsherum sagten, ach, wir haben keine Probleme, es ist ganz ruhig und still, die machen ja gar nichts. Aber als wir da hingefahren sind, haben die uns einfach gesagt, wir sind hier seit vielen Jahren und uns hat man vergessen.
Seit 6 Jahren hatte der eine Mann erzählt, wartet er auf Deutschunterricht. Nebenan war ein schicker Tennisplatz, aber es gab kein Miteinander und keinen Anlass.
Und diese Räume auch betreten zu dürfen. Wir werden ja manchmal hineingebeten wir machen dort natürlich keine Fotos oder Interviews, aber es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, auch für uns. Wir gehen ja nun nicht täglich, ist ja nicht unsere Aufgabe, wir sind keine Sozialarbeiter oder sowas, aber so etwas mal zu sehen, wie diese Menschen dort zum Teil leben müssen. Also gerade in diesem Asylheim, es war so eine Sammelunterkunft für viele alleinstehende Männer aus allen möglichen Nationen. Afghanistan war dabei, Syrien, Eritrea, Kosovo, Serben, Palästina. Das macht einen auch ein bisschen traurig, wenn man auf der anderen Seite hört, die kriegen ja alles geschenkt und denen geht's ja so gut und die haben überall Telefone und immer Markenklamotten. Also ich habe da nichts dergleichen entdecken können. Und interessant war auch für uns, die kriegen ihre Kleider von der Kleiderspende oder von irgendwelchen Kleiderbörsen. Und die eine Frau, die da schon seit sehr vielen Jahren arbeitet, die erzählte uns, naja, die kosten bei uns ja auch nur 1 Euro. Und die Telefone sind eben wichtig, damit die in ihre Heimat telefonieren können und dort Kontakt haben und auch mal Nachrichten hören können oder lesen können oder sehen können, direkt dort aus ihren Ländern. Und da, das wissen ja viele hier gar nicht. Die sehen immer nur, dass die hier ein Telefon haben und damit toll telefonieren. Es ist auch so ein Ding, so eine Neiddebatte, so ein komisches Beäuge, die haben und ich habe nicht. Das ist auch ganz schwierig.
An einem Ort, in einer kleineren Stadt, oder es war eigentlich ein Dorf, ein kleineres Dorf in Thüringen, es waren 2 Wohnblöcke, die schon immer für damals Gastarbeiter und Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wurden, die halt schon seit mehreren Jahren dort bestehen und weil immer wieder neu, es ist eine große Fluktuation, es kommen immer wieder neue, andere gehen und dadurch wird nie so richtig was initiiert. Also dadurch gibt es keine Feste mehr, kein Willkommensnachmittags mehr, weil das halt immer da war und immer wieder sich, es läuft halt weiter. Und die Menschen sind da teilweise auch in sehr kleinen Räumen, na gut, das ist natürlich eine Kapazitätenfrage, aber die Bedingungen dort, also es war schon sehr katastrophal. Diese kleinen Räume, wo 3 oder 4 Männer in einem Raum stehen, wirklich rings an jeder Wand ein Bett, in der Mitte ein kleiner Tisch und man darauf bestand, dass wir da auch noch Abendbrot essen und wir hatten natürlich ein furchtbar schlechtes Gewissen auch noch von dem wenigen, was sie haben, uns jetzt noch da bekochen zu lassen, aber die wollten, das ist natürlich, die haben sich gefreut, auch einen anderen Austausch zu haben und aber dann haben wir natürlich dadurch auch gesehen, wie die machen das schon sauber und putzen, aber wenn das so alt ist, dann kann man putzen, wie man will und der Wasserhahn da irgendwie schief dran hängt und überall tropft es und die Duschköpfe fehlen, da haben wir uns auch gefragt, wie kann denn das sein, aber dann, das sind Unterbringungsmöglichkeiten, die sind einfach so verschieden. Manche sind privat von privaten Firmen oder Immobilienfirmen zur Verfügung gestellt. Manche sind kommunal, wo man dann auch ein Auge drauf werfen kann. Aber das sind unterschiedliche Bedingungen dann halt. Das war auch neu für uns, dass es halt wirklich an einem Ort so anders sein kann. Am nächsten Ort, im nächsten Dorf, wenige Kilometer weiter weg, hat es so wunderbar funktioniert. Das sah optisch schon anders aus, von außen gepflegt und wirklich toll begleitet. Also die Kapazitäten, die Möglichkeiten, die Bedingungen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich.
Die Situation der Flüchtlinge in den verschiedenen Orten, das ist mir manchmal so durch den Kopf gegangen, ist wie so ein Lottospiel. Kommst du hierhin, hast du Glück, kommst du dahin, hast du weniger Glück oder eben auch fast Pech. Ja, kommst du in einen Ort, wo die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen sind und dem ganz offen gegenüberstehen. In dem einen Ort, da hat ein Mann die kompletten Flüchtlings, die jungen Männer beim Fußballclub angemeldet und hat gesagt, seitdem die da sind, sind wir Aufsteiger und nimmt die immer mit zu den Festen, die der ehemalige Direktor gibt Deutschunterricht, eine ehemalige Lehrerin kommt regelmäßig und macht Deutschunterricht mit den Flüchtlingen da. Da gibt es einen Hausmeister, der sich da wirklich echt einsetzt und aber auch sagt, wenn er mal 2 Tage nicht da ist, sieht's auch aus wie Kraut und Rüben und dann, wenn er wieder da ist, dann ist wieder aufgeräumt und dann geht's wieder. Ja, das ist ein großes Problem, sind aber auch die vielen, vielen, vielen Kinder, die sich auch untereinander ja gar nicht richtig verständigen können, allen Alters, sämtlicher Nationen und Kulturen, die da aufeinandertreffen und da kommt es auch zu Reibereien untereinander, ist ganz klar. Also das ist dann diese ganzen unterschiedlichen Fluchtgeschichten, diese ganzen Erlebnisse, die ja mitbringen und dann dort auf engstem Raume sind die ja oft, da stehen dann 10 Herde nebeneinander für die verschiedenen Familien. Die Frauen gehen manchmal gar nicht richtig raus, die sind oft in den Räumen und gehen vielleicht mal einkaufen oder sowas. Das sind aber alles Aufgaben, die müssen angepackt werden irgendwie, dass man die versucht eben durch Arbeit oder eben durchs Lernen oder was auch immer lösen. Die müssen wir einfach in den Griff kriegen, sonst, weiß ich auch nicht. Ja, wird's schwierig. Aber ich denke mal, es wird sich jetzt in der nächsten Zeit, also hier in Erfurt habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl gekriegt, dass die Leute ganz schön aufgeweckt sind und daran großes Interesse haben. Also das ist so mein Eindruck.
Nun sind die 3 Tage in Erfurt ja vorbei. Sie waren einen Tag am Moskauer Platz, einen Tag auf dem Anger und einen Tag auf dem Stadtteilfest am Wiesenhügel. Was sind denn die nächsten Stationen für den Raum, für Gedanken und für Sie beide?
Ja, Montag geht's nochmal nach Nordhausen für 2 Tage Montag und Dienstag. Und dann geht es erstmal im Land Brandenburg weiter und in Sachsen-Anhalt im Landkreis Börde.
Das heißt, es gibt viel zu tun, viele Stationen und Orte warten noch darauf, bereist zu werden. Von jedem Ort nehmen Sie selber auch viele Geschichten mit, viele Eindrücke, lernen dazu, lernen neue Menschen kennen. Und ja, all das wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Kraft, viel Erfolg für alle Stationen, die noch anstehen mit dem Raum für Gedanken. Alles Gute. Vielen Dank.
Danke.